Jetzt kommen wir zu 1. Petrus Kapitel 4, die Verse 12 bis 14. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt, zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Wir haben bei der Betrachtung des ersten Petrusbriefes bereits darauf hingewiesen, dass Petrus sehr oft in diesem Brief vom Leiden spricht. Das ist natürlich etwas, was dem natürlichen Menschen nicht schmeckt, aber wer drinsteckt im Leiden, wer von irgendeiner Not heimgesucht wird, der weiß, wie tröstlich solche Verse und Worte sein können, wie wir sie hier im ersten Petrusbrief antreffen. Die erste Gemeinde war in ganz besonderer Weise einem enormen Leidensdruck ausgesetzt. Und sie brauchte Trost, sie brauchte Ermutigung. Sie musste fest gegründet sein in den Wahrheiten des Evangeliums. So lesen wir es ja dann auch am Ende dieses Briefes, dass Petrus schreibt: Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Darum geht es also Petrus in Sonderheit in diesem Brief. Dass Gemeinde Jesu leidet um des Evangeliums willen, das ist auch in unserer Zeit der Fall. Man spricht davon, dass im vergangenen Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert, so viele Menschen um Jesu willen ums Leben gekommen sind wie kaum jemals zuvor. Also wir haben es in unserer Zeit mit einer gewaltigen Christenverfolgung zu tun, in aller Welt, besonders von Seiten des Islams, aber auch von Seiten des Kommunismus. Überall werden Christen bedrängt, überall werden sie um Jesu willen in große Probleme und Schwierigkeiten hineingetrieben. Und wir alle haben in gewisser Weise Teil an diesem Leiden um Jesu willen. Wir alle spüren immer wieder etwas von der Hitze der Trübsal, von der Petrus hier spricht. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, etwas Fremdes. Wenn Petrus hier in diesem Abschnitt noch einmal auf das Thema Leiden zurückkommt, dann ist es sicherlich nicht von ungefähr, dass er die Glaubensgeschwister mit Geliebte anspricht. Ihr Lieben oder Geliebte, lasst euch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt. Damit will er sicherlich zunächst einmal sagen, dass er als Apostel eine herzliche Liebe hat zu den Geschwistern in der Gemeinde Jesu. Aber hier geht es ja grundsätzlich doch darum, dass Gemeinde Jesu wissen darf, dass sie von Gott geliebt ist. Jeder Einzelne in der Gemeinde, jeder Gläubige ist von Gott geliebt. Wir haben es vorhin auch gehört in dem Abschnitt aus dem Kolosserbrief, da spricht Paulus die Gläubigen mit Geliebte an, Heilige, Geliebte. Und das ist so wichtig, dass wir immer wieder davon ausgehen. Ihr Lieben, Geliebte, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt. Das heißt, wir sind von Gott geliebt und das bewahrt uns vor Bitterkeit und Resignation. Die China-Missionarin Ruth Pexen erzählt, wie sie einmal Besuch bekam von einer Chinesin, die Probleme hatte mit der Frage, ja, warum bekehrt sich eigentlich meine Mutter nicht? Ihre Mutter war eine praktizierende Buddhistin. Und sie hatte jahrelang für ihre Mutter gebetet. Aber sie kam nicht zum Glauben. Und während des Gespräches, das diese Chinesin dann hatte mit Ruth Paxson, stellte sich heraus, dass sie selbst eine bittere Wurzel in ihrem Herzen hatte. Gott ist unfreundlich, so sagte sie. Er behandelt mich nicht gerecht. Andere Mütter können ihre Kinder behalten, aber ich habe 5 Knaben verloren, einen nach dem anderen. Der letzte, mein Jüngster, starb vor einem Monat. Gott ist unfreundlich. Einen Augenblick, so schreibt Ruth Paxson, weinten wir zusammen. Und dann sprachen wir über die Liebe Gottes. Diese Liebe hatte die 5 Knaben gegeben. Gewiss war es auch Liebe, die sie wieder zurück nach Hause zu ihm selbst genommen hatte. Langsam spannten sich die Wurzeln des Glaubens in dieser kleinen Frau über den Felsblock des Kummers und gingen tief, tief hinunter in die ewige Tatsache, Gott ist Liebe. Und dann kam Friede und Freude in ihr Herz. Und am nächsten Tag kam dann ihre alte Mutter, um sie zu besuchen. »Was ist mit dir geschehen?« rief sie. »Ich sah dein Gesicht niemals so wie heute.« Und dann erzählte ihr die Tochter von der Auflehnung gegen Gott. Aber dass es nun vorüber sei. Und von jenem Tag an war die Mutter willig, das Evangelium zu hören, und nach wenigen Wochen kam sie zum Glauben an Jesus Christus. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt, dass ihr geprüft werdet. Wir sind Geliebte Gottes. Wir dürfen das nie vergessen. Und wenn wir einmal daran zweifeln sollten, dass Gott uns lieb hat, weil er uns schwere Wege führt, Wege der Bitterkeit, der Bitternis, Mara-Wege, dass wir immer wieder Mara-Stationen erleben. Wenn das so ist, dass wir anfangen zu zweifeln an der Liebe Gottes, dann schauen wir immer und immer wieder aufs Neue nach Golgatha. Golgatha ist der Beweis der großen Liebe Gottes zu uns. Dort hat Gott seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, für uns in den Tod gegeben. Ist das nicht ein Beweis seiner Liebe? Es gibt viele Beweise der Liebe Gottes, dass wir hier zusammen sind, dass wir überhaupt existieren. Wir sind Geschöpfe Gottes. Gott hat uns geschaffen. Er hat uns das Leben geschenkt. Ein Beweis seiner Liebe. Er hat uns mit vielen, vielen Gütern überhäuft in der Vergangenheit. Beweise seiner Liebe, seiner großen Fürsorge. Und vieles, vieles andere. Er hat uns Menschen geschenkt, die uns lieb haben. Das ist nicht selbstverständlich. Hin und wieder wird uns das bewusst, dass wir viele Menschen haben, die uns schätzen und die uns lieb haben. Das ist ein großes Geschenk. Aber das Größte ist, dass Gott seinen Sohn gegeben hat am Kreuz auf Golgatha. Das ist das Größte. Da hat Gott sich selbst geschenkt. Da hat er sein Teuerstes gegeben. Es gibt nichts Größeres als die Hingabe seines Sohnes. Das ist der größte Beweis dafür, dass Gott dich und mich, dass er uns, dass er seine Gemeinde lieb hat. Und mit dieser selben Liebe von Golgatha liebt er uns jeden Augenblick. Das ist eine Liebe, die sich fortsetzt bis in alle Ewigkeit. Natürlich ist Golgatha eine geschichtliche Tatsache. Wir schauen zurück und wissen, dass der Herr Jesus Christus vor 2000 Jahren am Kreuz unsere Schuld und Sünde, unser ganzes gottloses Wesen mit hineingenommen hat in seinen Tod. Wir sind frei davon, grundsätzlich frei davon. Und sein Leben wird uns zugerechnet, sein Auferstehungsleben, seine Gerechtigkeit, sein Gehorsam. Das ist eine geschichtliche Tatsache. Aber diese geschichtliche Tatsache ist für uns jeden Augenblick von Bedeutung. Sie ist jeden Augenblick wirksam in unserem Leben. Es gibt niemanden unter uns, den Gott nicht in jedem Augenblick versorgt mit allem, was er braucht, den in jedem Augenblick liebt mit einer unaussprechlichen, großen und herrlichen Liebe. In diesem Augenblick, da wir hier zusammensitzen, liebt Gott jeden Einzelnen von uns. Er kennt dich, er weiß, was deine Sorgen sind, er weiß, wo du kämpfst gegen die Sünde und wieder mal diesen Kampf verloren hast. Er weiß, was du nötig hast, was dich im Innersten deines Herzens bewegt. Er liebt dich. Geliebte, so sagt Petrus hier. Das ist so wichtig. In dem Lied Gott ist und bleibt getreu heißt es in einer Strophe: Gott ist und bleibt getreu, sein Herze bricht vor Lieben, pflegt er gleich auch einmal die Seinen zu betrüben. Er prüfe durch das Kreuz, wie rein der Glaube sei, wie standhaft die Geduld, Gott ist und bleibt getreu. Und genau das ist es, wovon Petrus hier spricht. Gott prüft unseren Glauben. Das ist gemeint mit Versuchung. Lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung. Das Wort hat auch die Bedeutung von Prüfung. Gott prüft unseren Glauben. Er prüfe durch das Kreuz, wie rein der Glaube sei, wie standhaft die Geduld. Gott ist und bleibt getreu. Und darum wird er immer wieder einmal unseren Glauben in die Feuersglut der Trübsal werfen, damit offenbar wird, ob dieser Glaube wirklich echt ist, wie viel Schlacken noch darunter gemischt sind. Gott macht das offenbar. Und so lesen wir ja auch im ersten Kapitel des ersten Petrusbriefes die Worte: Darum freut ihr euch, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Genau das ist es. Das Leiden gehört also zu unserem Glaubensleben dazu. Es widerfährt uns darin nichts Fremdes. Wie Petrus hier sagt, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Prüfung, als widerführe euch etwas Seltsames, auch in diesem Wort steckt das Wort fremd, als widerführe euch etwas Fremdes. Denkt doch daran, dass das Leiden zu eurem Glaubensleben dazugehört. Es sollte euch nicht befremden, wundert euch doch nicht darüber, wenn es euch hier und da wirklich heiß wird, der Feuersglut der Trübsal. Von Jesus heißt es in Jesaja Kapitel 53, dass er ein Mann war, mit Leiden vertraut, so übersetzt die Elberfelder. Das heißt, das Leiden war ihm nicht fremd, sondern das Leiden war sein ständiger Begleiter. Es war ein wesentlicher Bestandteil seines irdischen Daseins. Und der Hebräerbrief sagt, dass Jesus durch Leiden Gehorsam gelernt habe. Ein Wort, das ja doch zunächst einmal nicht so einfach zu verstehen ist. Musste denn der Herr Jesus noch Gehorsam lernen? Nun, als wahrer Gott brauchte er keinen Gehorsam zu lernen. Als wahrer Mensch musste er diesen Weg des Gehorsams gehen, und er ging ihn in der Schule des Leidens. Er lernte durch Leiden Gehorsam. Er versagte nie, er war ohne Sünde. Aber diese Schule des Leidens sollte mit dazu beitragen, dass er als wahrer Mensch auf dem Wege des Gehorsams blieb. Gehorsam lernte in diesem Sinne. Wenn uns das Leiden um Jesu willen eine völlig fremde Sache ist, wenn wir nicht zu sagen wissen von Anfechtungen in unserem Leben, dann ist die Frage, ob wir überhaupt echte Christen sind. Ein echter, wahrer Christ, einer, der Leben aus Gott hat, der mit Christus auferstanden ist, der teilhaftig ist der göttlichen Natur, ist eine Zielscheibe der Angriffe von Seiten der Mächte der Finsternis. Er hat es zu tun mit seinem Fleisch, das kommt von innen. Er hat es zu tun mit der Welt, das kommt von außen. Er hat es damit zu tun, dass der Feind unserer Seele, der Satan, uns immer und immer wieder zu Fall bringen will. Wir werden angefochten von innen und von außen. Und wer dazu nichts zu sagen weiß, wer das nicht kennt, der sollte sich fragen, ob er überhaupt ein Christ ist. Ob er wiedergeboren ist, ob er Leben aus Gott hat. Dieses Leben, das wir haben durch den Glauben an Christus, dieses Leben, das wird angefochten. Das kann gar nicht anders sein. Es geht durch die Feuerprobe des Leidens. Sonst stimmt es nicht. Also, auch das ist ein Trost. Ein Trost für uns alle. Wenn wir angefochten sind, dann ist das ein Beweis dafür, dass wir Leben aus Gott haben. Dass wir Gottes Kinder sind. Durch den Glauben an Christus. Also noch einmal. Ihr von Gott Geliebten, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Prüfung, als widerführe euch etwas Seltsames, also etwas Fremdes. Nun, trotzdem, obwohl wir immer wieder damit zu tun haben, sollten wir nicht Trübsal blasen, sondern wir sollten in allem immer wieder guten Mutes sein und uns aufrichten lassen. Wenn Petrus davon spricht am Ende seines Briefes, dass wir durch seine Worte aufgerichtet werden sollten, dann setzt das doch voraus, dass wir auch hin und wieder am Boden liegen. Nur jemanden, der geknickt ist, der am Boden liegt, den kann man auch wieder aufrichten. Also das gibt es bei uns auch, dass wir so niedergedrückt sind durch mancherlei Prüfungswege, dass wir es wirklich nötig haben, aufgerichtet zu werden. Aber dann sollten wir auch wieder Mut fassen. Dann sollten wir getrost werden durch Gottes Wort und Gottes Gnade. Und wir sollten uns vor allen Dingen nicht selbst bemitleiden. Das müssen wir wirklich meiden, wie die Pest. Wenn das in unserem Herzen aufkommt, dass wir anfangen, uns selbst zu bemitleiden, dann müssen wir auf der Hut sein. Damit haben wir nichts zu tun. Selbstmitleid ist, wenn diese Art Macht über uns gewinnt, Sünde. Dass wir angefochten sein können, auch an dieser Stelle, das ist klar. Aber sobald wir dem Selbstmitleid Raum geben, sündigen wir. Dann betrüben wir den Heiligen Geist. Wir können angefochten sein von Angst, aber die Angst darf nicht Macht über uns gewinnen und uns nicht beherrschen. Das darf nicht sein. Hier heißt es, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Mut zu fassen. Wir sollten uns freuen, so heißt es hier, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Nun, wie passt das eigentlich zu dem Wort, das wir vorhin schon gelesen haben aus dem ersten Kapitel? Wo Petrus sagt, darüber freut euch, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Da ist doch davon die Rede, dass wir auch traurig sein können in mancherlei Anfechtungen. Und Petrus sagt, ihr freut euch darüber, dass ihr mit Christus leidet. Wie passt das zusammen? Nun, wir dürfen sehr dankbar sein, dass die Heilige Schrift auch unserer natürlichen Schwachheit Rechnung trägt. Wir spüren halt die Hitze der Trübsal. Und wir können durchaus in bestimmten Lagen traurig sein. Jetzt ziehen wir einmal den Jakobusbrief zu Rate. Und da heißt es in Kapitel 5, Vers 13, leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Da heißt es nicht, leidet jemand unter euch, der singe Psalmen. Das kann es auch geben, dass Gott uns das schenkt. So heißt es im Buch Hiob, dass Gott auch Lobgesänge in der Nacht schenkt. Das heißt, mitten im Leiden kann es sein, dass wir anfangen, Gott zu preisen und ihn zu loben, um Psalmen zu singen. Aber die Schrift kommt eben auch unserer natürlichen Schwachheit entgegen, indem sie sagt, leidet jemand unter euch, der bete. Also, hier wird niemand überfordert. Hier werden wir nicht dazu aufgefordert, uns ja gezwungenermaßen zu freuen über irgendwelche schwierigen Situationen, in denen wir stecken. Nein, schütte dein Herz vor Gott aus. Sag ihm deine Not, bring ihm dein Leiden. Er hat Verständnis für dich. Wir sagen es noch einmal, du bist von Gott geliebt. Du darfst ihm alles sagen, was dich bewegt. Bete, so heißt es hier. Und gleichzeitig, und wir wollen sehen, wie wir das zusammenbekommen, gleichzeitig kann Jakobus Ähnliches schreiben wie Petrus. In Kapitel 1, Vers 2. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Wie können wir das verstehen? Auf der einen Seite trägt Jakobus und auch Petrus, tragen die beiden unserer Schwachheit Rechnung. Auf der anderen Seite werden wir dazu ermutigt, uns sogar zu freuen in Leidenssituationen. Wie passt das zusammen? Nun, jemand sagt dazu, die Gläubigen standen damals in der Gefahr, durch das Gefühl der Traurigkeit die stille Ergebung in Gottes Willen sowie das kindliche Vertrauen zu Gottes heilsamen Absichten zu verlieren. Die standen also in der Gefahr, sich aufzulehnen gegen den Willen Gottes, gegen diese Trübsalswege, gegen die Anfechtungen, gegen die Versuchungen, die Gott ja ganz bewusst in ihr Leben einordnete. Sie standen in der Gefahr, dagegen zu rebellieren, im Gefühl der Traurigkeit. Und da sagt Jakobus, achtet es doch für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Das bedeutet, jetzt denkt doch einmal nach. Ihr braucht euch nicht zu freuen über die Anfechtungen an sich, über die Leidenswege an sich, über die Not an sich. Aber denkt doch einmal darüber nach, welche Absichten Gott damit verfolgt. Was Gott damit bezweckt, und darum geht es hier. Diese heilsamen Absichten Gottes sind der Grund zur Freude mitten im Leid. Und das Wort, das Luther hier mit achtet übersetzt hat, meint, lenkt eure Gedanken auf das, was Gott beabsichtigt. Erachtet es für lauter Freude. Denkt jetzt darüber nach, was Gott eigentlich mit dieser Not bezweckt, was er damit beabsichtigt. Jakobus sagt hier nicht und auch Petrus nicht, fühlt euch glücklich, sondern betrachtet die Angelegenheit von Gottes Absicht her. Und das ist Grund zur Freude. Das ist immer Grund zur Freude. Wenn wir einmal diesen Blick bekommen, dass dahinter, hinter diesen Leidenswegen, hinter diesen Anfechtungen, die Liebe Gottes steht, die uns zum Ziel ewiger Herrlichkeit führen will. Und dazu benutzt er das Leiden. Und dass uns zu unserer Erziehung alle Dinge, aber auch alle Dinge in unserem Leben zum göttlich Besten dienen, wie Paulus sagt im Römerbrief. Dann können wir uns mitten im Leiden doch noch freuen. Vielleicht nicht gefühlsmäßig, aber doch grundsätzlich sind wir getröstet, gehalten, ermutigt. Wenn jemand auf der Arbeit vom Chef fertig gemacht wird, statt dass man sein aufrichtiges Bemühen anerkennt, dann reagiert er gefühlsmäßig enttäuscht. Das ist ungerecht, das habe ich nicht verdient, dass man so mit mir umgeht, und der Ärger steigt hoch oder die Niedergeschlagenheit drückt den Betreffenden nieder. Und ich denke, wir haben in der einen oder anderen Weise alle einmal derartige Erfahrungen gemacht. Statt die Absicht Gottes dahinter zu sehen und unsere Gedanken darauf zu lenken, haben wir dann unserem natürlichen Empfinden Raum gegeben. Und das bedeutet immer Niederlage, ihr Lieben. Wenn wir unseren Gefühlen, unseren Empfindungen dann Raum geben, die durchdrungen sind von Ärger, Enttäuschung, Resignation, Bitterkeit, dann bedeutet das immer Niederlage. Und hier an der Stelle heißt es, wachsam zu sein, und dem Ganzen zu widerstehen im Namen Jesu im Glauben und darüber nachzudenken. Der Glaube hat es immer auch mit einem Nachdenken zu tun. Nicht in erster Linie mit irgendwelchen Gefühlen. Und darüber nachzudenken, dass Gott gute und heilsame Absichten mit uns verfolgt. Er hat nicht Gedanken des Leides. Das heißt also, das Leid ist für Gott nicht irgendetwas, was wir verherrlichen sollten, sondern lediglich ein Mittel, das Gott gebraucht, um seine Absichten zu erreichen. Er hat vielmehr Gedanken des Friedens mit uns. Gedanken im Blick auf eine herrliche Zukunft. Also, es geht nicht darum, dass wir uns über das Leiden an sich freuen, sondern über Gottes gute und heilsame Absichten. Und darum, schreibt Jakobus, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei, in bunte Anfechtungen fallt. Und darum kann Petrus hier schreiben, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Warum? Damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Das ist doch der Gedanke, den Petrus hier hat. Richtet eure Sinne und Gedanken auf die Zukunft. Ihr geht denselben Weg, wie Christus ihn gegangen ist. Und was sagt der Herr Jesus Christus, als er auferstanden zu den Emmaus-Jüngern, als er ihnen die Schrift auslegte, das ganze Alte Testament? Musste nicht Christus solches leiden, um zu seiner Herrlichkeit einzugehen? Das war der von Gott gewollte Weg für seinen Sohn. Durchs Kreuz zur Herrlichkeit. Und das ist auch für euch der Weg, will Petrus sagen. Und wenn dann der Herr Jesus einmal am Ende der Zeit offenbar werden wird, vor aller Welt in seiner Herrlichkeit, dann werdet ihr Freude und Wonne haben, die Fülle, unaussprechliche, herrliche Freude. Denkt doch einmal darüber nach, was Gott da beabsichtigt mit eurem Leiden, mit den Anfechtungen. Ihr müsst jetzt manches um Jesu willen erleiden, aber das Ziel Gottes mit euch ist Herrlichkeit, Freude und Wonne. Genau das ist es, was Petrus hier sagen will. Sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Wie wunderbar ist doch biblische Lehre. Da geht es nicht darum, dass wir nach irgendwelchen Gefühlen Ausschau halten, nach schönen, erhebenden Empfindungen, sondern da geht es darum, dass wir im Glauben verstehen, was Gottes Wort lehrt. Und da werden wir getröstet. Und da werden wir gestärkt. Und da bricht sogar die Freude durch, wenn wir an die herrliche Zukunft denken. Denken wir an Israel. Die Lieben fahren jetzt nach Israel. Thomas ist schon dort. Wir wissen von der Schrift her, dass dieses Volk noch durch große, schwere Zeiten hindurch muss. Der Prophet Zacharia bezeugt das. Aber das Ende ist Herrlichkeit. Das Ende ist Offenbarung der Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus in ihren Herzen. Da wird ein ganzes Volk von Neuem geboren. Das ist Herrlichkeit. Die ganze Welt wird voll sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in Christus Jesus. So sagt der Prophet Habakuk. Darauf schaut, und das hat auch der Herr Jesus Christus getan, um der vor ihm liegenden Freude willen, sagt der Hebräerbrief, hat er das Leiden erduldet. Zur Ehre Gottes und zu unserem ewigen Heil. Und darum, ihr Lieben, seid ihr jetzt schon zu beneiden, sagt Petrus hier. Wenn es heißt, selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. Dieses Wort selig kennen wir aus der Bergpredigt, aus den Seligpreisungen. Es heißt hier nicht gerettet. Gerettet werden wir nicht durch unser Leiden, gerettet werden wir nicht durch Anfechtungen oder dergleichen. Das gehört zu den Erziehungswegen Gottes. Gerettet sind wir aus Gnaden durch das, was Christus dort am Kreuz getan hat. Dieses Wort, das hier steht, das wir auch in der Seligpreisung finden, in den Seligpreisungen, bedeutet, glückselig seid ihr. Ihr seid wirklich zu beneiden, um das Wort beneiden jetzt einmal in diesem Sinne zu gebrauchen. Ihr seid zu beneiden. Ihr seid glücklich zu schätzen, wenn man euch schmäht. Das bedeutet, wenn man euch benachteiligt, in der Schule, am Arbeitsplatz, weil ihr zu Christus gehört, wenn man euch ausgrenzt, wenn man euch nicht mag, wenn ihr gemobbt werdet, weil ihr zu Christus gehört, dann seid ihr glücklich zu schätzen. Warum? Die Antwort lautet, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Ein wunderbares Wort. Der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Petrus dachte hier bestimmt an die sogenannte Schechina, So wurde Gottes herrliche Gegenwart genannt im Alten Testament. Die herrliche Gegenwart Gottes erfüllte das Haus Gottes. Und so erfüllt die Herrlichkeit Gottes den neutestamentlichen Tempel Gottes, nämlich die Gemeinde Jesu. Die Gläubigen haben Anteil an dieser Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus. Wie sagt Johannes in seinem Evangelium, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes voller Gnade und Wahrheit. Das ist die Herrlichkeit Gottes, die sich in Christus geoffenbart hat. Voller Gnade und Wahrheit. Ich wünschte, dass wir alle dieses sehnliche Verlangen durch den Heiligen Geist gewirkt in unseren Herzen hätten. Herr, lass mich deine Herrlichkeit schauen. So war es bei Mose. Mose betet, 2. Mose Kapitel 34, Kapitel 33. Lass mich deine Herrlichkeit schauen. Und in Kapitel 34 lesen wir, dass Gott an ihm vorübergeht und seine Herrlichkeit offenbart. Und da heißt es, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Von großer Gnade und Treue. Gnade für Sünder. Gnade hat es immer damit zu tun, dass Menschen, die es nicht verdient haben, von Gott beschenkt werden. Gnade für Sünder. Für dich und für mich. Und Treue, da geht es um die Beständigkeit, um die Festigkeit, um die Zuverlässigkeit der Verheißungen Gottes. Und alles ist uns in Christus geschenkt. In ihm ist die Gnade und die Wahrheit, die Treue, so könnte man auch sagen, die Zuverlässigkeit der Verheißungen Gottes geschenkt. An dieser Herrlichkeit hatte also die Gemeinde teil, trotz mancherlei Not und Elend. Ihr Lieben, wenn Petrus hier sagt, das müssen wir uns einmal vorstellen, wenn Petrus hier sagt, der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch, dann bedenken wir doch einmal, in welch einer Situation sich die Gemeinde damals befunden hat. Da war nichts zu sehen von Herrlichkeit. Da war Elend, da war Not, da war Leid, da war Bedrängnis. Äußere Herrlichkeit, wie sie die Welt erstrebt, war da nicht zu sehen. Im Gegenteil, da war Elend. Und doch kann Petrus im Glauben sagen, der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch und wohnt in euch. Gott wohnt in eurer Mitte. Ihr Lieben, wo wohnt Gott denn eigentlich? Gott wohnt nicht in Tempeln, so sagt Paulus, die mit Händen gemacht sind. Er kann dort drin wohnen. Aber wenn er dort wohnt, warum wohnt er dort? Wann wohnt Gott in einem schönen, großen Kirchengebäude? Nun, die Antwort lautet, wenn dort das Evangelium verkündigt wird, rein und lauter, wenn Christus erhöht wird, als der Gekreuzigte und Auferstandene durch die Predigt, durch die Verkündigung des Evangeliums, da wohnt Gott, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Und so wohnt Gott auch in irgendeiner kleinen Hütte, in irgendeiner kleinen bescheidenen Wohnung. Da wohnt Gott, wenn das Evangelium geglaubt wird. Das ist doch herrlich und wunderbar. Und wenn wir in unserer Zeit rüberschauen, da nach Nordkorea, wovon man ja so einiges liest, da ist ja eine Verfolgung im Gange, eine Verfolgung der Gemeinde Jesu, die unaussprechlich grausam ist. Lauter Elend und lauter Not für Gemeinde Jesu dort in den Konzentrationslagern und auch sonst. Herrlichkeit? Wo ist denn da etwas von Herrlichkeit zu sehen? Nun, der Geist der Herrlichkeit ruht auf ihnen. Ich danke dafür, auch in meinen Gebeten, wenn ich ganz besonders an die Geschwister in Nordkorea denke und bete für sie, dass der Herr sich über sie erbarmt, dann werde ich erinnert an dieses Wort. Aber der Geist der Herrlichkeit ruht auf ihnen. Sie haben Anteil an der Gnade und Barmherzigkeit Gottes in unserem Herrn Jesus Christus. Wunderbar. Und auch du, auch da, wo du versagst, auch da, wo du so große Kämpfe hast mit deinem eigenen Ich, auch da, wo du meinst im Augenblick, da ist nicht viel bei mir an Glauben, an Stärke und Kraft. Und doch ruht der Geist der Herrlichkeit auf dir. Christus wohnt in deinem Herzen durch den Glauben. Er ist dort, wo Sünder ihre Sündhaftigkeit erkennen. Und das gilt also nicht nur für Verfolgungsleiden, ihr Lieben. Darum geht es ja hier im engeren Sinne, um Verfolgungsleiden. Das gilt auch für alle anderen Arten von Leiden, die Gott uns auferlegt, um uns näher zu sich zu ziehen. Und manchmal ist es auch so, das ist auch ein Wunderwerk Gottes, das kann er schenken, dass Menschen strahlen in solchen Leiden, strahlen von der Herrlichkeit Gottes in Christus. Ich habe vorhin bereits die China-Missionarin Ruth Pexen erwähnt. Sie erzählt von einer Frau, die körperlich sehr, sehr gebrechlich war, die nur durch eine Stütze aufrechterhalten werden konnte. Sie wohnte in der dritten Etage eines Hauses. Und Ruth Pexen schreibt, sie sah nur ein kleines Stück blauen Himmels über sich und einen kleinen Flecken grünen Rasens unter sich. Aber ihre Augen strahlten wie Sterne. Und auf ihrem Gesicht lag ein Lächeln, das auch das Leiden und die Not, in der sie lebte, nicht vertreiben konnten. Es ging der Widerschein eines Glanzes von ihr aus, wie man ihn nie auf Land oder Meer sieht, sondern nur da, wo das Licht der Welt ungehemmt leuchtet. Christus war das Leben ihres Lebens. Christus ist auch dein Leben. Und dieses Leben will sich durchsetzen. Auch mitten im Leid. Vertrau ihm. So dürfen wir jetzt schon unter mancherlei Anfechtungen einen Vorgeschmack himmlischer Herrlichkeit haben. Durch den Geist der Herrlichkeit, der auf uns ruht und der in uns wohnt. Und darum wollen wir uns nicht gegen schwere Wege, die Gott uns führt, zur Wehr setzen, ihr Lieben. Wir wollen uns die Trübsalshitze, die uns widerfährt, nicht befremden lassen. Hinter all dem steht die Liebe unseres himmlischen Vaters. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt, zu eurer Versuchung, zu eurer Prüfung, als widerführe euch etwas Fremdes, etwas Seltsames. Sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Amen.